Aus dem Mutterhaus grüßen wir Sie alle ganz herzlich. Wie schön, dass Sie auf diese Weise an der Bibelstunde teilnehmen und dass wir dadurch verbunden sind. Über dieser Woche steht der Wochenspruch aus Lukas 10, der Vers 16. Da heißt es: Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Jesus spricht hier seine Jünger an. Er sendet sie aus. Er sendet sie hinein in die Welt zu den Menschen. Aber nicht ohne Ermutigung, ohne Zusage, ohne Vollmacht. Er macht hier deutlich, dass er hinter ihnen steht. Das gilt bis heute. Wenn wir von Jesus reden, dann sind das keine leeren Worte. Dann steht er hinter dem, was seine Nachfolger weitergeben. Wir dürfen also damit rechnen, dass seine Worte wirken, dass sie Kraft und Leben geben, ob wir sie selber weitergeben oder ob wir sie hören. Und darum möchte ich jetzt auch für diese Zeit des Redens und Hörens bitten. Herr Jesus, du hast deine Jünger ermutigt. Du hast sie ausgesandt in die Welt. Bis heute ist es so und wir wollen und sollen die beste Botschaft, die es gibt, deine Botschaft der Liebe und Vergebung weitergeben an andere. Und wir haben dein Wort, das zu uns spricht, auch durch andere. Danke für die Möglichkeit, auch jetzt auf diese Weise dein Wort weiterzugeben. Danke, dass wir damit rechnen dürfen, dass du zu uns redest, dass du unser Herz anrührst, so wie wir es brauchen. Lass uns offen sein für dich und für deine Worte, dass wir hören können, was du uns sagen willst, ganz persönlich. Amen. Vom früheren italienischen König Umberto I., er regierte Ende des 19. Jahrhunderts, wird uns Folgendes berichtet. Ihm wurde vom Justizminister das Gnadengesuch eines zu langjähriger Gefängnisstrafe Verurteilten vorgelegt. Dieser bat darum, ihm den Rest seiner Strafe zu erlassen. Unter das Gesuch hatte der Minister geschrieben: Gnade unmöglich, im Gefängnis zu belassen, Ausrufezeichen. Der König las das Bittgesuch aufmerksam durch. Er griff zur Feder und verschob in der Anmerkung des Ministers nur ein Zeichen im Satz, das Komma, sodass der Satz lautete: Gnade, unmöglich im Gefängnis zu belassen, Ausrufezeichen. Unter diesen Vermerk setzte er dann sein genehmigt. Damit war der Verurteilte begnadigt und frei. Aus Gnade unmöglich wurde so Gnade unmöglich im Gefängnis zu belassen. Der Verurteilte wurde begnadigt. Im Rechtswesen gibt es den Begriff der Begnadigung. Da heißt es: Das Recht, Gnadenerweise zu erteilen, umfasst die Befugnis, rechtskräftig verhängte Strafen zu erlassen, umzuwandeln, zu ermäßigen oder auszusetzen. Ein Mensch ist also rechtskräftig verurteilt und muss seine Strafe absitzen. Das Urteil ist gesprochen und gültig. Ein Staatsoberhaupt, bei uns zum Beispiel der Bundespräsident, hat nun die Möglichkeit und auch die Vollmacht, Gnade zu schenken. Das heißt, den Verurteilten aus dem Stand der Verurteilung in den Stand der Freiheit und Gerechtigkeit zu versetzen. Begnadigung, Gnade, das gibt es nicht nur im Rechtswesen. Das können Menschen erleben, wenn Jesus ihnen begegnet. Eine dieser Begegnungen wird uns in Johannes 8 in den Versen 1 bis 11 geschildert. Ich lese den Text in der Luther-Übersetzung. Jesus aber ging zum Ölberg. Und frühmorgens kam er wieder in den Tempel, und alles Volk kam zu ihm. Und er setzte sich und lehrte sie. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Da sagten sie aber, ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie: Wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie antwortete: Niemand, Herr. Und Jesus sprach: So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Eine unglaublich eindrückliche Begegnung. Ein Ereignis, das die Frau in ihrem ganzen Leben vermutlich nicht mehr vergessen hat. Mir sind drei Gedanken wichtig geworden, die ich ein wenig ausführen möchte. Mein erster Gedanke: Jesus weist niemanden ab. Jesus weist niemanden ab. Wir befinden uns bei diesem Ereignis wohl am äußeren Eingang des Tempels, dort, wo das ganze Volk Zugang hat, und sie wollen ihn hören. Sie kommen und er lässt es zu. In Vers 2 heißt es: Frühmorgens kam er wieder in den Tempel. Alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Jesus lehrt sein Volk in einer dieser vielen Hallen und Höfe des Tempels, wo sie zusammenkommen können. Jesus geht also bewusst dorthin, wo die Menschen hinkommen. Er möchte ihnen begegnen. Und er will sie lehren. Das Zeichen dafür ist, dass er sich setzt, so wie es der Rabbi tut, der seine Schüler lehrt. Und die Menschen kommen zu Jesus, bleiben bei ihm, wollen ihn hören. Sie haben es wohl empfunden, das, was Jesus hat, das hat sonst niemand für uns. Die Menge der Menschen kam hungrig, um ihn zu hören. Aber es kamen auch andere. Warum? Um ihn zu versuchen, damit sie ihn anklagen könnten, heißt es da. Das wird auch schon im vorausgehenden Kapitel 7 deutlich. Da gibt es unterschiedliche Meinungen über Jesus. Er hat Gegner, die es auf ihn abgesehen haben. Wir lesen in Johannes 7, Vers 31 und 32. Aber viele aus dem Volk glaubten an ihn und sprachen: Wenn der Christus kommen wird, wird er etwa mehr Zeichen tun, als dieser getan hat? Und es kam den Pharisäern zu Ohren, dass im Volk solches Gemurmel über ihn war. Da sandten die hohen Priester und Pharisäer Knechte aus, die ihn ergreifen sollten. Wir sehen, da gibt es die Gegner. Man war sich auch nicht einig über Jesus. Ab Vers 40 in Kapitel 7 lesen wir: Einige von nun aus dem Volk, die diese Worte hörten, sprachen: Dieser ist wahrhaftig der Prophet. Andere sprachen: Er ist der Christus. Wieder andere sprachen: Soll der Christus aus Galiläa kommen? So entstand seinetwegen Zwietracht im Volk. Es wollten aber einige ihn ergreifen, aber niemand legte Hand an ihn. Wo Jesus war, da waren auch seine Kritiker. Auch das ist bis heute so. An Jesus scheiden sich die Geister. Denn es ist die Grundfrage: Wer ist dieser Jesus? Jesus und seine Botschaft rufen Kritik und Unverständnis hervor, damals wie heute. Menschen sehen das Kreuz als Torheit. Sie lehnen Jesus ab, sie verstehen seine Botschaft nicht und sie beschäftigen sich vielleicht dennoch mit ihm. Es gibt ganz unterschiedliche Arten, Jesus zu begegnen. Da ist die echte Suche. Da ist vielleicht auch nur bloße Neugier, Interesse, aber es gibt auch scharfe Abwehr, um sich nicht mit dem, was er sagt, konfrontieren zu müssen. Und es gibt auch die Gegner, die widerlegen wollen, was Jesus sagt. Und so hören und lesen wir ja immer wieder von Menschen, die Jesus zunächst abgelehnt haben, die die Bibel gelesen haben, um sie zu widerlegen, aber dann so angesprochen wurden von Gottes Wort, von der Botschaft des Evangeliums, dass sie dadurch nach und nach erkannten, wer Jesus ist und sich ihm zugewandt haben. Jesus weist niemanden ab. Auch die nicht, die mit falschen, schlechten, sogar hinterlistigen Gedanken zu ihm kommen. Er wirbt auch um die Menschen, die ihn ablehnen, die ihn missverstehen, die ihn und seine Botschaft eigentlich gar nicht hören wollen. Auch die Menschen, die sich an ihm reiben und stoßen, sucht Jesus. Er ist nicht abgeschreckt von Widerspruch und Ablehnung, so wie wir das schnell sind, wenn uns jemand so begegnet. Er will auch diesen Menschen nachgehen. Und das sehen wir bei den Pharisäern und Schriftgelehrten. Er gibt ihnen auch immer wieder eine Chance und er wirbt um sie. Er entzieht sich ihnen nicht, obwohl das vielleicht der einfachere Weg gewesen wäre. Obwohl er ihre Motive kennt, er stellt sich ihnen, auch jetzt in dieser Situation. Jesus weist niemanden ab. Mein zweiter Gedanke zu diesem Text. In der Begegnung mit Jesus wird Sünde aufgedeckt. Die Pharisäer bringen eine Frau, auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt worden. Wie sie an dieses Wissen und an diese Frau kamen, wird uns nicht berichtet. Ist eigentlich auch gar nicht wichtig, denn es geht darum, was geschieht, wenn die Sünde passiert ist und wie Jesus nun damit umgeht. Die Frau wird zur Begegnung mit Jesus gezwungen. Sie ist nicht freiwillig hier. Im Gegensatz zu den vielen anderen, die Jesus nachgingen, die ihn riefen, die Heilung wollten, die ihn hören wollten. Sie sieht sich plötzlich Jesus gegenübergestellt. Und sie muss eine Diskussion über sich ergehen lassen. Ohne dass sie sich wehren kann, muss sie es sich gefallen lassen, dass über sie geredet und geurteilt wird. Und sie muss damit rechnen, in den nächsten Minuten zu sterben. Eine furchtbare Situation für die Frau. Und das Ganze geschieht sozusagen öffentlich. Die Frau wird bloßgestellt. Sie soll zur Verurteilung gebracht werden, denn es bestand der Tatbestand des Ehebruchs. Die Anschuldigung, die die Pharisäer vorbringen, sie trifft zu. Die Frau leugnet nicht. Sie ist schuldig. Und nach dem Gesetz ist die Verurteilung der Frau, das, was die Pharisäer fordern, rechtmäßig. Die Konsequenzen des Ehebruchs waren damals sehr hart. Die härteste Strafe, die man sich vorstellen konnte. Da lesen wir in 3. Mose 20. Wenn jemand die Ehe bricht mit der Frau seines Nächsten, so sollen beide des Todes sterben. Ehebrecher und Ehebrecherin. Diese schweren, erschreckenden Strafbestimmungen weisen uns darauf hin, dass die Ehe in Israel besonders geschützt wurde, heilig war. Der Stellenwert der ehelichen Treue war unglaublich hoch. Und vom Gesetz her war es ganz klar, was jetzt passieren musste. Nun wird Jesus aufgefordert, Stellung zu beziehen. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Die Pharisäer wollen hier keinen Rat von Jesus. Es ist eigentlich keine echte Frage, die sie stellen. Sie fordern ihn heraus. Es ist eine Fangfrage. Warum diese Aktion? In Vers 6 wird es uns erklärt. Das sagten sie aber, ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Also sie wollen etwas in der Hand haben, womit sie Jesus anklagen können. Sie wollen ihm eine Falle stellen und sie benutzen dazu diese Frau. Und so geht es ihnen letztlich nicht um ein Urteil über diese Frau, sondern darum, über Jesus ein Urteil sprechen zu können. Und so geht es ihnen letztlich auch nicht um die Bekämpfung der Sünde. Es geht ihnen um den Kampf gegen Jesus. Worin besteht nun diese Fangfrage? Das Gesetz verlangt Strafe, in diesem Fall die Todesstrafe. Ist Jesus dagegen, so handelt er gegen das Gesetz. Ist Jesus für die Strafe, dann ist er nicht mehr gnädig mit den Sündern. Dann könnte er seinen Ruf beim Volk verlieren. Dann handelt er gegen seine von ihm selbst ernannte Bestimmung, gegen seinen Auftrag. Also entweder ist Jesus gegen das Gesetz oder gegen seinen Auftrag. Die Frage setzt eigentlich voraus, dass die Pharisäer Jesu Auftrag kannten. Sie kannten ja seine Worte. Sie kannten die rettende Barmherzigkeit Jesu. Sie hatten das immer wieder auch gehört, wie Jesus Sündern begegnet ist. Sie hätten ihn damit gar nicht versuchen können, wenn ihnen das nicht klar gewesen wäre. Und so spielen sie also sein Erbarmen mit den Sündern gegen die Gesetzesgerechtigkeit aus. Wie sich Jesus auch entscheiden wird, immer haben seine Gegner etwas gegen ihn in der Hand und sie können seine Stellungnahme gegen ihn verwenden. Deutlich wird hier aber auch, dass ihr frommer Eifer, den sie ja hatten und den sie auch ernst meinten, dass er aber hier nicht wirklich Gott und seinen Geboten gilt, sondern schon von Unwahrhaftigkeit und auch von hinterlistigen Gedanken geprägt ist. Ihr Herz war schon belegt für das, was Jesus sagte. Und ihr Herz war auch ein Stück weit schon verhärtet. Und nun soll Jesus also Stellung beziehen. Aber es folgt eine etwas merkwürdige Reaktion. Da heißt es, Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Was soll das? Komisch. Ist es ein Zeichen der Abwendung von den Pharisäern, der Nichtbeachtung, vielleicht sogar der Verachtung ihnen gegenüber? Oder schreibt er vielleicht eine Antwort? Versucht er vielleicht Zeit zu gewinnen, abzulenken? Was er schreibt, wissen wir nicht. Vielleicht will Jesus auch eine Zeit der Stille schaffen, Zeit zum Nachdenken geben. Jesus kann warten und er kann schweigen. Jesus möchte wohl mit dieser ungewöhnlichen Handlung den Schriftgelehrten ein Zeichen geben. So schreiben es manche Ausleger. Denn diese kannten sich ja in der Schrift aus, was ja schon ihre Bezeichnung ausdrückt. Sie kannten also auch das Alte Testament, auch die Worte der Propheten. Und so kannten sie wohl auch die Schriftstelle in Jeremia 17, Vers 13. Da heißt es, da spricht Jeremia Gottes Wort aus und sagt im Auftrag Gottes, die von mir weichen werden auf die Erde geschrieben werden, denn sie haben den Herrn verlassen, die Quelle lebendigen Wassers. Was macht Jeremia hier deutlich im Auftrag Gottes? Wer sich von Gott abwendet, wer von seinem Weg abweicht, der hat keinen Bestand. Er vergeht wie eine Schrift, wie ein Name im Sand verweht. Indem Jesus vor den Augen der Schriftgelehrten genau so handelt, wie es in diesem Vers gezeigt wird, macht er ihnen wohl deutlich, dass sie selbst diese sind, die von Gott abgewichen sind. Ob ihnen beim Anblick der schreibenden Hand Jesu diese Worte ins Bewusstsein kamen? Sich gegen Gott zu stellen, bedeutet, sich der Vergänglichkeit preiszugeben. Dann ist der Name im Sand geschrieben und er verweht. Aber wer Gottes Weg geht, der ist im Buch des Lebens eingetragen. In Offenbarung 3, Vers 8 lesen wir von diesem Buch des Lebens. Da heißt es, Jesus spricht, wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden. Und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater. Im Buch des Lebens eingetragen zu sein, das gilt dann für immer, in der Ewigkeit. Da wird mein Name nicht verwehen. Dann wird Jesus erneut aufgefordert. Und nun genügt ein Satz von ihm, der alles verändert. Mit diesem Satz, mit dieser Antwort, zeigt er die wahre Situation hinter der Fassade von Gesetzestreue und frommem Eifer. Er fordert die Beteiligten auf. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Jesus spricht jetzt direkt von Sünde. Und er spricht alle an. Er hält ihnen den Spiegel vor. In seiner absolut souveränen, genialen und göttlichen Weise will Jesus das Sündenbewusstsein der Pharisäer und Schriftgelehrten wecken. Nicht um sie zu verurteilen, sondern um auch ihnen Rettung anzubieten. Jesus deckt Sünde auf. Nicht um zu verurteilen, sondern um Rettung anzubieten, dass wir frei werden von dem, was uns belastet, was uns bedrängt, was uns Not macht und wo wir versagt haben. Die Antwort, die Jesus hier gibt, zielt auf das Herz der Menschen, auf das Herz aller Menschen. Denn keiner kann sich als Mensch ohne Sünde bezeichnen. Auch die Pharisäer nicht. Das müssen sie erkennen. Keiner wagt, einen Stein zu werfen und sich damit als sündlos hinzustellen. Das haben sie erkannt. Sie können niemals von sich behaupten, ohne Sünde zu sein, auch wenn sie noch so gesetzestreu leben. Damit würden sie sich erst recht versündigen. Sie würden sich letztlich auf eine Stufe mit Gott stellen. Die Pharisäer sahen oft und schnell die Sünden anderer und verurteilten diese. Aber Jesus will ihnen ihre eigene Sünde deutlich machen. Sie zeigen vielleicht mit dem Finger auf die Frau, doch Jesus zeigt auf sie selber. Es geht nicht um die anderen, wenn Jesus uns begegnet. Es geht um uns, um mich. Vielleicht geht es uns auch manchmal so. Und wie schnell passiert es, dass es uns naheliegt, die Sünden anderer zu sehen und diese auch zu richten? Und dabei die eigene Sünde zu verbergen. Ehe wir über Sünde anderer sprechen und sie beurteilen, müssen wir uns vor dem Herrn dazu stellen, wo und wie wir selbst versagt haben. Wenn Jesus uns begegnet, dann geht es immer um uns ganz persönlich. Und es ist gut, wenn Jesus uns auch in dieser Weise begegnet, dass er uns immer wieder aufdeckt, wo Dinge sind, die falsch gelaufen sind, wo wir Vergebung brauchen. Und dann dürfen wir kommen, immer wieder. Jesus ist hier der Einzige in dieser Runde, der das Recht hätte, den ersten Stein zu werfen. Denn er ist ohne Sünde. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 5, wird das deutlich. Da schreibt Johannes, und ihr wisst, dass er, Jesus, erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme. Und in ihm ist keine Sünde. Er hätte das Recht gehabt, den Stein zu werfen. Warum tut er es nicht? Weil er dieser Sünderin mit Gnade und Barmherzigkeit begegnet. Und so setzt er hier ein Zeichen seiner Gnade. Jesus gibt allen die Möglichkeit, ihre Sünde zu erkennen. Mit seiner knappen Aussage ist alles gesagt. Und nun liegt es an den Zuhörern, wie sie darauf reagieren. Doch sich dieser Wahrheit zu stellen, sich vor Jesus dazu zu stellen, das schaffen die Pharisäer nicht. Stattdessen gehen sie weg. Sie halten es bei Jesus nicht mehr aus. Keine Umkehr, keine Einsicht, keine Trauer. Jesus hat ihnen ihre Grenzen aufgezeigt, aber sie kommen nicht zur Reue und Buße. Im Gegenteil, Ärger und Hass Jesus gegenüber steigern sich weiter. Wir können es in den folgenden Kapiteln im Johannesevangelium weiter verfolgen. Aber wie anders doch die Reaktion der Frau. Ich komme zu meinem dritten Gedanken. In Jesus begegnet uns die Gnade Gottes. Im Gegensatz zu allen anderen bleibt die Frau bei Jesus. Sie geht nicht weg. Sie flieht nicht vor ihm. Zum Schluss steht sie allein da mit ihm. Und Jesus fragt sie: Wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie sind alle weggegangen. Die Frau stellt sich nun dem Urteil Jesu. Sie bleibt. Und Jesus spricht das Urteil. Er, der sie verdammen könnte, spricht sie frei. Er sagt zu ihr: So verdamme ich dich auch nicht. Gehe hin. Dies ist wie ein richterlicher Freispruch. Seine Worte sprechen nicht mehr und nicht weniger aus als die Vergebung der Sünde. Und dies kann er in göttlicher Vollmacht tun. Und dies kann auch nur er tun. Nur Jesus kann freisprechen, weil er selbst anstelle der Frau und anstelle aller Sünder die Strafe ans Kreuz trägt. Sünde und Schuld muss gestraft werden, weil Gott gerecht ist. Aber weil er auch gnädig ist, nimmt er in seinem Sohn die Strafe auf sich. Und nur er, der sündlose Sohn Gottes, kann stellvertretend die Strafe zahlen für die Sünde, die wir eigentlich zahlen müssten, die Todesstrafe. Damit hebt Jesus weder das Gesetz noch die irdische Rechtsprechung auf. Im Gegenteil, das Gesetz wird erfüllt, indem die Strafe nicht einfach erlassen wird, sondern indem er sie auf sich nimmt, anstelle des Schuldigen. Gott lässt nicht Gnade vor Recht ergehen, sondern Gnade im Recht. Das Gesetz wird erfüllt durch Jesus. Und das hat Jesus selber einmal gesagt: Ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen. Ich bin gekommen, es zu erfüllen. Er ist übrigens auch der Einzige, der es erfüllen kann. Die Frau erfährt einen völligen Neuanfang. Das Leben wird ihr durch die Gnade noch einmal geschenkt. Sie wird frei, begnadigt. Jerry Bridges, ein amerikanischer Autor, schreibt über die Gnade: Deine schlimmsten Tage sind niemals so schlimm, dass du dich außerhalb der Reichweite seiner Gnade befindest. Und deine besten Tage sind niemals so gut, dass du die Gnade nicht mehr bräuchtest. Jeder Tag sollte ein Tag in der Abhängigkeit von Gott sein, auf der Basis der Gnade allein. So schreibt Jerry Bridges. Und es stimmt, wir brauchen Gnade. Wir brauchen sie jeden Tag neu. Und wir bekommen sie jeden Tag neu. Es gibt keinen Tag, an dem sie nicht für uns da wäre. Und so können wir mit allem Versagen, mit aller Schuld, mit allen Niederlagen zu Jesus gehen. Immer wieder. Was es gerade auch ist, worunter wir leiden, worunter Sie vielleicht leiden, was wir als Schuld und Versagen erkennen bei uns, vielleicht auch bei anderen. Wir dürfen es zu Jesus bringen, ans Kreuz. Und wir dürfen es am Fuß des Kreuzes lassen. Denn dort ist der Ort der Gnade und Vergebung. Hier sehen wir das Wesen Gottes, seine Gnade. Wenn wir etwas verkehrt machen, dann ist er einzig und allein darauf bedacht, es wieder zurechtzubringen. Der Freispruch befreit die Frau jetzt auch zur Nachfolge. Jesus gibt ihr ja auch eine Anweisung mit: Sündige hinfort nicht mehr. Zunächst bedeutet es ganz konkret für die Frau, das ehebrecherische Verhältnis zu beenden. Sündigt die Frau weiterhin und missbraucht eigentlich so die Vergebung, ist sie dessen, was Jesus getan hat, nicht würdig. Jesus sagt hier nicht einfach, ja, es ist schon gut, mach dir keine weiteren Gedanken, bleibe einfach so, wie du bist. Im Gegenteil, was Jesus ihr sagte, war, das, was du getan hast, war falsch. Aber ich habe dir vergeben. Und jetzt geh hin und erlaube mir, dass dein Leben von mir von Grund auf verändert wird. Es stimmt, wir dürfen so zu Jesus kommen, so armselig, so schuldig, so beladen, wie wir sind. Und er nimmt uns an. Aber das andere stimmt auch. Wir sollen auf keinen Fall so bleiben, wie wir sind. Er will uns verändern. Die Vergebung ist keine billige Sache. Geh hin und bleibe auf diesem neuen Weg. Lebe das, was Jesus dir schenkt, und gib es weiter an andere. Der reiche Strom der Gnade darf in unser Leben hineinfließen. Und dann haben wir die Gnade, um davon zu leben, wir selber. Und wir haben auch Gnade zum Weitergeben an andere. Und wir bekommen Gnadengaben, einander zu dienen. Gnade ist das Entgegenkommen Gottes in Jesus. Nichts kann und muss ich erst verdienen. Immer ist Jesus zuerst da, mit seiner Gabe und mit seiner Hilfe. Wer ist Jesus? Das ist die Grundfrage. Was können wir sagen, wenn uns jemand fragt? Vielleicht kommen uns dann auch diese drei Gedanken in den Sinn. Jesus weist niemanden ab. In der Begegnung mit Jesus wird Sünde aufgedeckt und in Jesus begegnet uns die Gnade Gottes. Ich bete und schließe daran einen Segen an. Ja, Herr Jesus, wir sehen, wie du dieser Frau begegnet bist, in deiner Gnade, in deiner Barmherzigkeit. Wir sehen auch, wie du um deine Gegner gerungen hast und ihnen zeigen wolltest, was in ihrem Herzen ist. Und wir brauchen das auch, dass du uns immer wieder zeigst, was in unserem Herzen ist. Und wir können die Wahrheit aushalten, weil wir um deine Gnade wissen. Und wir danken dir, dass du uns frei machen willst. Und dass wir frei durchs Leben gehen dürfen, wenn wir deine Vergebung annehmen, wenn wir mit dir leben. Danke, dass das für jeden Tag neu gilt. Und du weißt, wo wir es so besonders brauchen, wo wir auf deine Gnade angewiesen sind. Und da komm du immer wieder hinein in unser Leben und rede da zu uns, wo wir es brauchen für unser Herz und für unser Leben. Wir dürfen damit rechnen, dass dein Wort wirkt, dass es lebendig ist, so wie es damals lebendig war. Denn du bist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich, und Freude leuchte über deinen Wegen. In seine Hände kannst du alles legen. Der Herr segne und behüte dich, der auch den fernsten Stern beim Namen nennt. Er ist's, der auch dein Licht und Dunkel kennt. Der Herr segne und behüte dich. Er ging für dich den Weg, der Liebe heißt. Er leite dich mit seinem guten Geist. Du bist nicht allein, er will bei dir sein. Amen. Ihnen eine gesegnete Zeit und hoffentlich bis bald beim Wiedersehen bei uns in Aidlingen.